Das Wort Gottes für diesen Sonntag steht im Propheten Jesaja in Kapitel 66 und wir lesen die Verse 10 bis 14. Jesaja 66, 10 bis 14. Freuet euch mit Jerusalem und seid fröhlich über die Stadt, alle, die ihr sie lieb habt. Freuet euch mit ihr alle, die ihr über sie traurig gewesen seid, denn nun dürft ihr saugen und euch satt trinken an den Brüsten ihres Trostes, denn nun dürft ihr reichlich trinken und euch erfreuen an dem Reichtum ihrer Mutterbrust. Denn so spricht der Herr: Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf dem Arme getragen werden und auf den Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater in Jesus Christus, es ist uns ein Geschenk und ein Vorrecht, an diesem Morgen hier zusammen sein zu dürfen. Und für alle danken wir dir, die hierher kommen könnten. Aber in unser Gebet nehmen wir ganz bewusst die mit hinein, die mit uns jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt verbunden sind über den Livestream, über die entsprechenden Dateien. Danke, dass wir so miteinander eins sind in der Gemeinschaft mit dir, dem alleinigen, dem ewigen Gott. Und an diesem Morgen wirst du von uns hier geehrt und gepriesen. Du bist es, der allein würdig ist, von uns diese Anbetung und diese Ehre zu bekommen. Und wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast, dass du in unser Leben hineingetreten bist, dass du uns dein Wort, die Bibel, geschenkt hast, dass du uns Jesus gegeben hast. Und dass wir in dem Geist, der in uns wohnt, unser Leben leben dürfen. Hab von Herzen Dank dafür. Doch an diesem Morgen suchen wir ganz bewusst dich. Wir suchen nicht unsere Gedanken, unsere Überlegungen, unsere Gefühle, wir suchen dich. Und wir finden dich in der Offenbarung deiner Worte und bitten dich, dass auch dieses Wort, das wir jetzt hören, auch durch die Auslegung in unser Leben, in unser Herz hineingesprochen wird. Segne dazu Peter Hahn in unserer Mitte. Und gebrauche du ihn durch deinen Heiligen Geist. Und dann legen wir dir unser Land hin. Wir bitten dich um deine Gnade für unser Volk. Wir bitten dich um einen Aufbruch fürs Evangelium. Wir bitten dich um Weisheit für die, die die Verantwortung tragen. Wir bitten dich für dein auserwähltes Volk Israel. Wir bitten dich, segne es weiterhin in deiner Treue. Und wir bitten dich für deine Jesus-Leute rund um diesen ganzen Globus. Gib Acht auf sie, in welcher Lage auch immer sie heute diesen Tag erleben. Du bist unser Haupt, du bist unser Herr, du weißt, was du tust. Du wirst das Ziel vollenden und wir beten dich darüber an. Segne uns im Hören auf dein Wort und segne uns dann auch im Tun. Gepriesen seist du, unser Gott. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Dafür muss man nun extra weit reisen zur La Höhe, um das erleben zu dürfen, dass hier die Kinder singen: Mama hier, Mama da, meine Mama ist unaustauschbar, Mama ist mein bester Freund. Das verstößt nun gegen alles, was heute sowohl im Zeitgeist, in der Politik, in der Kirche und teilweise leider auch in unseren eigenen Kreisen völliges Tabu ist. Mutter als Freund, unaustauschbar. Wären wir jetzt in Fulda und wären katholisch, im Bistum Fulda vor einer Woche teilt ein Kindergarten mit in einem Schreiben an die Eltern: Entgegen der letzten Jahre haben wir in unserer Teamsitzung beschlossen, zum Muttertag ab diesem Jahr an keine Geschenke mehr mit den Kindern zu gestalten. Die Begründung: in der heutigen Zeit, in der die Diversität einen immer höheren Stellenwert erhält, möchten wir diese vorleben und keinen Menschen ausschließen. Oft werden am Muttertag stereotypische Geschenke angefertigt, wie zum Beispiel Blumen für die Mutter. Damit schließen wir aber einen Teil der Gesellschaft aus. Und es ist nicht individuell für alle Menschen. Außerdem ist die Konstellation Mutter, Vater, Kind nicht mehr die Norm in der heutigen Familie. Die evangelische Kirche kennt das schon längst, nun also auch die katholische. Ich bin meinem Kollegen Boris Reitschuster dankbar, dass er diesen Skandal aufgedeckt hat. Und man würde sagen, und ist damit bei wichtiger Weltliteratur, das Maß ist voll. Seid ihr dennoch ganz bei Trost? Das sind die beiden Bücher von Peter Hane, die ich Ihnen jetzt sehr ans Herz lege. Sowohl denen, die uns jetzt im Kontrafunk zuhören, über 200.000 müssen wir uns jetzt noch dazu denken, als auch die vielen, die jetzt livestreamen und natürlich hier in dieser riesigen, überfüllten Konferenzhalle zum Muttertag 2023. Sie sehen, ich bin ja Methusalem, da denke ich immer ein bisschen zurück. Und nun haben wir diesen wunderbaren Text gehört, eben aus dem Munde von Andreas Schäfer. Gottes Muttertag, Jesaja 66. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und da sehen wir, wie weit wir uns entfernt haben in all diesem Allotria der letzten Monate und Jahre mit Gender und all diesen Dingen, von dem Kern dessen, was wichtig ist. Und Sie sehen, seid ihr noch ganz bei Trost, habe ich ja bewusst so geschrieben. Trost ist nicht nur positiv. Seid ihr nicht ganz bei Trost, das heißt, da seid ihr verrückt. Seid ihr nicht mehr bei Verstand. Dann gibt es ja trostlose Gegenden. Und interessant, das ist deutsche Sprache, das ist Kulturgut. Trostlose Gegenden sind gleichgesetzt mit: ihr seid von Gott verlassen. Wir sagen das ja im Volksmund, selbst die, die an Gott nicht glauben. Das ist ja von Gott verlassen. Parallelgesellschaft in den Hochhausschluchten oder der letzte Winkel irgendwo. Von Gott verlassen. Trostlos. Trostloses Wetter. Und das Wort Trost aus dem Althochdeutschen heißt und kommt von der gleichen Sprachwurzel Treue, Treue, Trauen, Vertrauen. In den USA auf jedem Geldschein, egal welcher, wie groß der ist, von 1 Dollar bis 100, in God we trust. Kein Amerikaner käme auf die Idee, trotz allem Multikulti, dieses Wort jemals zu streichen. In God we trust. Seit Anbeginn der Währung Dollar. In Gott liegt unser Vertrauen. Trust. Weil er uns tröstet. Das ist die Kombination. Und das heißt dann, wenn wir Gott trauen und seine Treue erleben, dann verwandelt sich alles. Denn dieses Wort Trost bedeutet innere Stärke, Festigkeit. Wir kriegen wieder Boden unter die Füße bei all dem, was uns vielleicht im Augenblick auch konkret in dieser Stunde auf dem Herzen liegt, was uns schwerfällt. Und man sitzt ja in der großen Masse und trotzdem ist jeder für sich allein. Und wenn man hinter manche Fassaden gucken würde, wie viel Elend, wie viel Einsamkeit, sich abgeschoben fühlen, überflüssig fühlen, am Arbeitsplatz gemobbt, sich zum Spott machen, weil man Christ ist. Morgen erklären, wir waren auf der La Höhe und dann noch bei Peter Hane. Das ist ja schon, da brauchen Sie schon Kraft für. Viele fühlen sich einsam und allein gelassen. Und schon in der Antike vor Christus gibt es dieses Wort lateinisch consolatio, Trost, in der Philosophie und in der Religion. Consolatio, getröstet werden, das heißt heil werden, gesund werden. Ähnlich wie Shalom im Hebräischen. Das heißt ja nicht nur Frieden, ein bisschen Friedhofsruhe, ein bisschen Frieden zu Hause oder sowas. Das heißt im Tiefsten der Friede mit Gott. Wenn ich Frieden mit Gott habe, kann ich auch Frieden leben. Deswegen kann die Welt sich auf den Kopf stellen heute. Die gottlose Welt findet keinen Frieden. Der gottlose Mensch findet keinen Frieden. Und er bleibt trostlos, von Gott verlassen, wenn er sich nicht von ihm finden lässt. Und jetzt merken wir plötzlich, was wir an dem haben, was man so christliches Abendland nennt. Und nicht nur in Fulda bei so einer Kindertagesstätte spinnen die Christen. Der oberste Bischof der katholischen Kirche, Marx, sagt, christliches Abendland ist ein ausgrenzender Begriff. Da kann ich nur sagen, es ist ein ausgrenzender Verstand, aber kein ausgrenzender Begriff. Davon leben wir, von dem Shalom Gottes, Frieden, von dem Trost, den Gott gibt. Und dann noch der Höhepunkt überhaupt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Das ist Wahnsinn. Christen wissen, dass es eine Person gibt, die wir brauchen für den Trost. Dass Trost nicht ein bisschen Vertröstung ist, ein paar Beruhigungspillen. Dieses furchtbare Wort, alles wird gut. Sondern Trost heißt, Jesus kommt in unser Leben. Gott als Vater allen Trostes. Jesus. Und dann schließlich die andere Person der Dreieinigkeit, wo man sich einmal fragt, was soll das alles? Ja, alles ein bisschen schwierig zu erklären mit der Trinität, mit der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ist es eigentlich intellektuell überhaupt nicht. Dann kommt der Heilige Geist als Tröster in Person, Paraklet. Muss ja nur ein bisschen Bildung haben, dann weiß man sofort, was das alles bedeutet. Nicht die Blöden sagen, das ist ja alles ein bisschen frommes Gerankenwerk, machen wir uns hier vor am Muttertag. Nein, nein, das ist eine tiefe Wahrheit. Da kommt der Heilige Geist als Tröster in Person. Jesaja 66, wir haben das eben gehört. Und da kann ich nur immer sagen, und das ist ja das Kennzeichen hier, de la Höhe, wo biblisches Wort und die biblische Prophetie lebendig wird, nicht nur oberflächlich, sondern tief gegründet auch in der Geschichte. Was wir da hören aus dem Alten Testament, 7., 8. Jahrhundert vor Christus, also uralt, das ist ja Geschichte. Wenn Juden ein Geschichtsbuch haben, ist das Alte Testament. Das ist für die Geschichte. Gott macht Geschichte, nicht Geschichten, nicht Märchen und Legenden, nein, Fakten. Unser Glaube ist faktenbasiert. Jeder Faktencheck kommt zu dem Ergebnis, und die Bibel hat doch recht. Jede Ausgrabung in Israel. Es gibt keine einzige Ausgrabung, die jemals die Bibel in Frage gestellt hat. Es ist nun noch nicht alles da, dass wir alles wissen. Kommt ja immer wieder was, so ähnlich wie die Weltkriegsbomben. Jetzt haben sie in Berlin gerade wieder eine gefunden. Das dauert jetzt sicher noch ein paar Jahrhunderte. Genauso wird immer wieder etwas gefunden. Aber wissen Sie, unser Glaube ist faktenbasiert und beruft auf Tatsachen. Hinter jeder Bibel steckt ein kluger Kopf. Deswegen ist das, was in diesem wunderbaren Haus hier in der Langensteinbacher Höhe geschieht, Bildungsarbeit im tiefsten Sinne. Letztlich auch Herzensbildung. Der Trost Gottes ist immer konkret. Das sind keine leeren Worte, nicht ein bisschen Versprechung, nicht so ein paar Trostpflaster. Wir haben ja diese Worte alle. Nein, nein. Das ist Trost im wahrsten Sinne des Wortes. Und den schönsten menschlichen Vergleich bringt Gott selbst. Es ist für mich das Bewegendste. Es gibt viele Dinge in der Bibel, die man einfach so überliest. Aber dieses ist ein so zentrales Wort. Gott bringt selber diesen Vergleich. Das heißt, er flüchtet sich. Gott, der Vater, flüchtet sich in diesen Vergleich der Mutter. Das ist doch Wahnsinn. Weil Gott selber, jetzt sage ich es mal sehr menschlich, weiß, dass da die Vaterrolle nicht reicht. Da sagt er selbst, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Niemand kann so trösten wie die Mutter. Ich war vor ein paar Tagen beim Ohrenarzt und war Mittagszeit, damit da kein anderer noch war, aber da war die Familie, drei kleine Kinder und diese Arztfamilie, auch die Mutter, eine bekannte Ärztin. Und der Kleine, 4 Jahre, da sage ich, das ist dein Papa? Ich dachte, der macht jetzt ja auch wieder meine Ohren auf, damit ich gut hören kann. Aber der heilt ja auch immer deine Ohren. Ja, ja, sagt die Mutter, akustisch vielleicht. Und sage ich, was ist denn, wenn du nicht hörst? Ja, dann schimpft Papa. Aber Mama tröstet mich dann. Und da sage ich, ja, wie denn? Ja, die nimmt mich in den Arm. Das widerspricht allen biologischen, medizinischen, chemischen, physikalischen Gesetzen, dass das irgendwas bringt, einen in den Arm zu nehmen. Und trotzdem ist das das größte Geheimnis des Trostes. Ich vergebe dir, ich verzeihe dir, du bist nicht allein. Es besagt das ja alles. Und deswegen werde ich nicht müde, bis an das Ende meiner Tage 2 Dinge zu thematisieren. Erstens, der größte Verrat in der Kirchengeschichte war die Leugnung des Kreuzes durch die obersten deutschen Bischöfe beim Besuch des Tempelbergs in Jerusalem. Ein geistliches, kulturelles Verbrechen. Und das Zweite, ich werde nicht müde und sage Ihnen, es kann diesen Text keiner mehr lesen, geschweige denn darüber predigen, der die letzten 3 Jahre gegen all das verstoßen hat, was wir hier lesen. Menschen ungetröstet in der Einsamkeit zu lassen. Ungetröstet sterben zu lassen. Kinder hinter diese elenden Kaffeefilter zu verbannen und in den Lockdown. Man kann ernsthaft diesen Text nicht mehr lesen. Das konnten die Leute bis ins Jahr 2020 machen. Denn in Pest und Cholera, im 30-jährigen Krieg, in den schlimmsten Phasen der Epidemien und Pandemien von Lepra und wer weiß was, die Christen sind nie von der Seite ihrer Mitmenschen gewichen. Nie. Und jetzt haben wir die Leute durchs Telefon getröstet. Und ich kann dieses Wort ja Hybrid nicht mehr hören. Das ist gut, dass wir uns jetzt alle sehen können und viele jetzt, die gar nicht kommen konnten hierher, das zu Hause jetzt hören oder am Radio des Kontrafunks. Aber Sie glauben doch nicht im Ernst, dass das ersetzt, was Gemeinde ausmacht, was Jesus ausmacht, was den Trost ausmacht dessen, der von sich sagt, ich will euch trösten, wie eine Mutter tröstet. Die Mutter tröstet doch nicht durch einen Computer, durchs Telefon oder durch ein Buch oder durch irgendwas, sondern sie ist da. Was für ein Verbrechen der letzten 3 Jahre. Und jetzt kann man nur sagen, eigentlich müssten wir viel selbstbewusster mit dieser Botschaft auftreten. In einer Zeit, wo allen Ernstes gesagt wird, Mutter, Vater, ja, wo gibt's denn sowas? Älter 1, Älter 2. In einer Zeit, wo wir in einem Staat leben, in dem sie das Geschlecht selber wählen können, aber ihnen wird gesagt, wie sie heizen sollen und wie sie Auto fahren sollen. In einem Land, wo erstmals im Wahlprogramm von CDU und CSU kein Wort zur Abtreibung war und zum Lebensschutz und zum Lebensrecht. Erstmals. Aber zum Schreddern der Küken finden Sie ganze Passagen. Merken wir eigentlich, wie weit wir uns entfernen von diesem Gott, der uns ja nicht nur Gebote gegeben hat und Gesetze gegeben hat und uns geradezu noch das Leben vermiesen will oder der große Spielverderber oder Spaßverderber wäre. Nein, das ist doch der Gott, der von sich sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich bin da. Ich weiche nicht von eurer Seite. Dann haben Sie die ganzen biblischen Zusammenhänge, das lernen Sie doch hier auf der La Höhe, in diesen Bibelkonferenzen. Ist doch wunderbar. Dann sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt und ihr seid das Licht der Welt. Das heißt, das, was er auf sich bezieht, gibt er weiter an Christen. Das ist ein Wahnsinn. Das heißt, wir dürfen für andere Menschen Trost sein. Nicht hybrid oder elektronisch oder irgendwas, sondern in Person. Und Gott beugt sich zu uns herab bis in die letzte Dunkelheit. Und mehr als Hölle, niedergefahren zur Hölle, kann es ja nicht geben. Gott lässt uns nicht allein. Er ist der Trost. Deswegen Muttertag, das hat schon eine Bedeutung, auch im Menschlichen. Nicht, wir erleben ja eine Form von Idiotie, die ich nur so erklären kann, die letzten 3 Jahre hinter Masken haben ja bewiesen, dass wir 40% so wenig Sauerstoff haben, das Hirn ist kaputt. Da kommen Leute, die sagen, Muttertag, das ist doch von Adolf. Muttertag gibt es aus der amerikanischen Tradition schon seit 1914. Und zwar aus einer frommen christlichen Tradition, wo eine Frau sagt, ich will meine Mutter besonders ehren. Das wurde dann sogar zum Feiertag. Wenn Sie einen Feiertag abschaffen wollen, den Adolf erfunden hat, dann müssen Sie den 1. Mai abschaffen. Der 1. Mai, wie die Kirchensteuer übrigens, ist eine Erfindung der nationalsozialistischen Zeit. Schaffen Sie das doch ab. Aber doch nicht den Muttertag. Nein, zum ersten Mal in der Bibel kommt dieser Trost vor, und das ist ja immer konkret. Bibel ist immer konkret. Josef, von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft, wurde dann hohes Tier, machte Karriere in Staat und Politik. Vater Isaak hält die Hand drüber, damit er keine Rache übt an seinen Brüdern, die ihn ja verkauft haben. Und nun stirbt Isaak. Und die Brüder geraten in Panik. Klar, dass der sich jetzt rächt. Die haben mich doch verkauft. Jakob. Entschuldigung, ja, natürlich Jakob. Jetzt bin ich Dank, aber da sehen Sie mal, wir sind auf der La Höhe. Da können Sie biblisch gesehen keinen einzigen Fehler machen. Das wird sofort entdeckt. Und dann sagt Josef, 1. Mose 50, fürchtet euch nicht zu seinen Brüdern. Kommt das schöne Wort, was ich immer zitiere, ihr gedachtet es böse zu machen, aber Gott machte es gut. Ich würde heute hier nicht stehen, wenn ich das nicht erlebt hätte, tausendfach. Sie gedachten es böse zu machen. Manche Kampagne, die letzte war bei der Erscheinung meines letzten Buches, das Maß ist voll, eine vernichtende Kampagne. Das katapultierte dieses Buch sofort auf Platz 1 der Bestsellerliste. Und da habe ich gedacht, ist doch, wenn mich Leute fragen, sind die da irgendwie durcheinander gekommen? Ich sage, die Menschen gedenken es, böse zu machen. Gott macht es gut, wenn man nur auf ihn vertraut. Gott lässt einen manchmal warten. Das tut weh. Aber Gott lässt einen niemals im Stich. Und das nennt man dann Trost, Treue und Vertrauen. Dass ich Gott vertraue, er wird das zu seiner Zeit schon machen. Bonhoeffer, ein Mann des Widerstandes, ein Querdenker durch und durch, hat gesagt, meine Kraft kommt in dem Augenblick, wo ich sie brauche, durch Jesus. In der Sekunde, wo ich sie brauche. Wir wollen ja immer die weite Perspektive haben. Möglichst das ganze Leben noch beleuchtet. Aber im Wort Gottes steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Es kann sein, dass wir uns im Stich gelassen fühlen, aber wir sind es nicht. Und dann sagt Josef, oder die Bibel beschreibt es, dann tröstete Josef seine Brüder. Der hat sie nicht ausgeschimpft, der hatte ihnen nicht einen Tritt gegeben, der hätte sie ins Gefängnis werfen können, war ja mächtig. Er tröstete sie. In Sacharja 1 wird er das erste Mal so geschrieben, Gott ist der Tröster. Und damit ist gemeint, er ist euch ganz, ganz nah. Und zwar in dem Augenblick, wo ihr in der Tinte sitzt, ist er am nächsten. Wenn wir glauben, Gott ist jetzt ganz weit weg, ist er in Wirklichkeit ganz nah. Trost heißt im Sinne der Bibel Gegenwart Gottes im Leid. Auf den Höhenwegen brauchen wir uns nicht trösten, das machen wir dann schon selbst. Da, wo wir uns Gott verlassen und trostlos fühlen, ist die Wahrheit eine ganz andere. Trost heißt Gegenwart Gottes im Leid. Er nimmt das Leid vielleicht nicht weg. Da gibt es kein Wunder der Heilung. Da schleppt man seine Depressionen, seinen Krebs, die Eheprobleme, alles zwischen den Generationen. Man schleppt es miteinander rum. Und es ändert sich in der Sache vielleicht nichts. Aber die Gegenwart Gottes macht alles anders. Er ist da, Gegenwart Gottes im Leid. Der Gott allen Trostes, wie Paulus schreibt. Und hier Jesaja 66, 8. Jahrhundert vor Christus, Israel von Assyrien bedroht, Nordirak, Kurden, Sunniten. Da ist es nicht ein bisschen Papa pustet, weil er Mama pustet, weil Papa geschimpft hat, oder ein bisschen Bauchweh oder ein bisschen Harmlosigkeiten, so was wir so als Leid empfinden. Das war eine nationale Katastrophe. Tempel kaputt, nationale Identität ist weg, die Heimat ist weg, da ging es um alles. Und dann wissen wir von den Propheten. Ich habe das in der Gemeinde von Pastor Johannes Holmer dort in Mecklenburg, ja vor einigen Wochen bei YouTube ist das ja auch gepredigt, Hesekiel 34, diese klassische Wutrede der Propheten. Die Propheten sind klassische Wutreden. Und man muss sie sich vorstellen, wenn so ein Prophet in Rage gerät und dann steht er vor dem Deutschen Bundestag und legt denen die Leviten von Gott her. Da geht's rund. Wenn Gott redet, ist die Gemütlichkeit zu Ende. Und dann verrät jeder Prophet den wahren Grund, warum es euch jetzt so schlecht geht. Warum ihr im Exil seid, warum der Tempel kaputt ist, warum alles, die nationale Katastrophe. Immer, jeder Prophet in jedem Blatt der Bibel, es hat nur einen Grund, der Abfall des Menschen von Gott. Ihr steht alle unter dem Gericht Gottes. Das ist fast dieses deutsche Sprichwort, wer nicht hören will, muss fühlen. Haltet meine Gebote, so werdet ihr leben. Und der Umkehrschluss gilt genauso. Haltet ihr sie nicht, dann bringt ihr euch um. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, auch aus meinem eigenen Leben. Diese Analyse Gottes stimmt immer. Stimmt immer. Da, wo man was gemacht hat, wo man genau weiß, es ist falsch, war das die Zeit ohne Gott. Was für eine Strafe, ein Gericht liegt im Augenblick über unserem Volk, dem Volk der Reformation. Weg von Gott. Älter 1, älter 2, weg von Gott. 187 Geschlechter, weg von Gott. Diese Verhunzung der Sprache, damit fängt alles an. Mitarbeitende, Teilnehmende, Singende, damit fängt es an. Glauben Sie mir. Weg von Gott. Lockdown. Ungetröstet sterben lassen. Die Mutterrolle Gottes erstmals in der Geschichte in Frage zu stellen. Das ist der Ernst der Stunde. Wir haben Gott vergessen. Aber, nun kommt immer das dicke Aber, nie nur Gericht. Das ist nicht das letzte Wort. Erst das jüngste Gericht. Da gibt es kein Pardon mehr. Immer die Chance zur Umkehr. Aber radikal. Von der Wurzel her. Nicht ein bisschen fromme Anbauten, wir wollen jetzt mal gute Vorsätze oder was auch immer. Nein, nein, radikal. Nicht ein bisschen getrennt Müll sammeln, weniger heizen oder kein Auto mehr fahren. Verkehrssünder, Umweltsünder, Klimasünder und was alles gibt. Herrliche Wortschöpfung, die Gott verniedlichen, die den wahren Kern verniedlichen. Und deswegen geht alles schief. Die Verharmlosung, Verniedlichung. Erst wenn die Diagnose stimmt, kann ich eine gute Therapie machen. Trost. Heißt letztlich, seid mir treu, wie ich euch treu bin. Das wunderbare Wort, Jesaja 40. Und ich bin ja in ein paar Kriegen oder Nachkriegen konkret in Israel gewesen. Ich habe das alles erlebt, wie sie da in den Bunkern sitzen. Wie die Panzer rollen, wie die gesamte arabische Welt mit ihrer Übermacht dieses winzige Land zerstören will. Und was hatten sie denn noch für einen Trost, für eine Hoffnung? Jesaja 40. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit Jerusalem freundlich. Das gilt auch gegen den importierten Antisemitismus in Deutschland. Welchen Trost haben diese Leute denn noch, wenn die Grenzen offen sind? Gottes Trost ist unüberbietbar. Er ist im Kleinsten am Allergrößten. Das ist oft Trost. Ich bin mit Peter Krust hier vom Flughafen hergekommen, war 6 Kilometer Stau angesagt. Da wären wir jetzt noch nicht hier. Und dann war der Stau weg, war weg. Zufall ist ein Pseudonym Gottes. Das können Sie jeden Tag erleben. Je dichter wir bei Gott sind, desto mehr Wunder erleben wir. Gott schickt kein Beileidsgruß und Telegramm. Er sagt nicht, wer nicht hören will, muss fühlen und was nicht alles. Er tröstet wie eine Mutter. Wie eine Mutter. Das ist biblisches Evangelium. Das ist die frohe Botschaft, die im Alten Testament bereits beginnt. Immer mit Blick auf Jesus. Niemand kann so trösten wie die Mutter. In Klammern, jeder hat ja eine Mutter. Es gibt unglaublich viele Kuckuckskinder. Das heißt, statistisch sitzen hier Hunderte von Kuckuckskindern. Der Vater ist ein ganz anderer. Das ist die Realität. Beim Vater weiß man sich nicht so ganz. Aber jeder hat eine Mutter. Und die Mutter sieht schon am Gesicht, wenn das Kind nach Hause kommt, ob es eine 5 geschrieben hat oder eine 6. Am Gesicht. Ob das Kind gemobbt wird in der Schule. Ob es Kummer hat, das sieht die Mutter schon sofort. Und das Interessante ist durch die ganze Geschichte hindurch, die Mutter hält immer zu mir. Es gibt natürlich auch Rabenmütter und Stiefmütter und sowas alles. Aber jetzt nehmen wir mal so die Mutter, klassisch. Als Schwiegermütter meinte ich jetzt, also statt Schiefmütter, also Schwiegermütter, ne? Gibt es ja alles so, ne? Aber die, so diese klassische Mutter. Wissen Sie, dass die Polizei nach dem Ausbruch eines Gefangenen bei der Frage, wohin hat er sich jetzt geflüchtet, sie fragen immer zuerst, hat er noch eine Mutter? Und die Mutterrolle gilt bis zur letzten Sekunde des Lebens der Mutter. Das Kind, wir bleiben immer Kind. Hast du auch einen Schal um und warm genug an? Das sagt die Mutter noch, wenn man selbst 60 ist. Oder ich. Aber ist das nicht irre? Bis in die Psychologie hinein, bis in die polizeiliche Taktik hinein, weiß man, irgendwie der Fluchtort ist die Mutter. Da gucken wir erst mal. Die Angst vertreiben. Dass man nur am Bett sitzt. Medizinisch, das ist völlig sinnlos. Sie glauben doch nicht, dass die Magenschmerzen weggehen oder das Fieber, weil die Mutter da sitzt. Das ist Wunder. Das Trostwort. Und wir haben dieses wunderbare Lied eben miteinander gesungen. Es ist das einzige Lied, wo Mutter in den großen Chorälen vorkommt. Auf Mutterhänden trägst du mich. Eigentlich brauchen Sie alle hier sowieso, aber auch die uns über Kontrafunk zuhören. Wenn Sie ein Buch brauchen, ist das von Winrich Schäffbuch, Den Kummer sich vom Herzen singen. Ein dickes Buch. Da werden alle Choräle beschrieben, die wir alle kennen, und die Dichter und die Zeiten, wo das entstanden ist. Das ist die spannendste Lektüre, die es überhaupt gibt. Und dieses Lied, was wir eben gesungen haben, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut, 17. Jahrhundert, in Frankfurt gedichtet von Johann Jakob Schütz, einem Juristen. Der ist zum Glauben gekommen durch Philipp Jakob Spener, also durch den Gründer des Pietismus, den Urvater, hat sich sofort einem Bibelkreis angeschlossen, als Jurist in Frankfurt, war befreundet mit Joachim Neander, damals Student, dem wir das Lied zu verdanken haben, lobe den Herrn, den mächtigen König. Dann wollte er auswandern in die USA zusammen mit seinem Freund William Penn, der das ja gemacht hat, weil ihm dort die Kirche lebendiger war. Dann haben sie ihn in Frankfurt festgehalten, weil er ein großer Steuerzahler war. Zum Schluss geht es immer nur ums Geld. Mit 50 ist er gestorben, 1680. Er ist gemobbt worden von den Pfarrern und von den Theologen, weil er eben kindlich geglaubt hat. Und zum Schluss hat man ihm die kirchliche Beerdigung verweigert. Winrich Schäffbuch schreibt, mancher Hund wurde würdiger beerdigt als der große Liederdichter Johann Jakob Schütz. Zum Dank hat Johann Sebastian Bach dann über dieses Lied, diese großartige Kantate gemacht. So schreibt Gott Trostgeschichte. Bei Jesaja haben sie das immer ganz dicht, Jesaja 49, wo Israel sagt, Gott hat uns verlassen. Es ist weg, Gott hat uns verlassen. Und wissen Sie, was die Antwort von Gott ist? Wie kann denn eine Mutter ihr Kind verlassen? Stellen Sie sich das mal vor, dieser Zusammenhang. Verstehen Sie, ich sehe das immer, ich bin ja in 50 Jahren nur im Journalismus, in der Aktualität, in den Nachrichten, in der Politik gearbeitet. Ich sehe es immer in mehreren Schichten. Merken Sie, wie himmelschreiend schrecklich die heutige Ideologie ist? Sie negieren ja alles, von dem wir leben. Fangen Sie damit nicht an, auch in den pietistischen Kreisen nicht. Mit diesem ganzen Gender-Unsinn und der Verhunzung unserer wunderschönen Sprache, die Sprache Luthers, letztlich die Sprache der Bibel. Wie kann denn eine Mutter ihr Kind vergessen, sagt Gott. Der Mutterleib ist der Schutzraum des Kindes. Heute schreddern wir keine Küken, aber wir treiben die Kinder ab. Furchtbar, Massenmord, Sondergleichen. Der Schutzraum ist der Mutterleib. Mutter heißt Schutz und Trutz. Trutz, Trost. Israel hat sich nicht nur ein bisschen wehgetan, sondern saß in der völligen Katastrophe. Und dann zieht Gott seine letzte Trumpfkarte. Ich will euch trösten wie eine seiner Mutter. Tröstet die letzte Trumpfkarte. Und das allerletzte schickt er seinen Sohn, Jesus, der das alles in Person gemacht hat. Ja, das Maß ist voll. Seid ihr noch ganz bei Trost? Die Antwort steht da auf der letzten Seite. Ja, wir sind ganz bei Trost, weil wir den einen haben, der uns tröstet, wie einen seine Mutter tröstet. Der lebendige Gott, durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Mehr gibt es nicht, aber weniger sollte es nicht sein. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein lebendiges Wort. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns nicht tote Buchstaben geschickt hast, nicht Trostpflaster, nicht ein paar Rezepte, sondern du hast uns den Trost geschickt, wie einen seine Mutter tröstet. Dein Sohn Jesus und den Heiligen Geist. Hab Dank, dass wir damit ganz fest rechnen können. Du lässt uns vielleicht warten, aber niemals im Stich. Wir sind nicht allein. Es ist eine Ruhe gefunden für das arme, müde Herz. In den Wunden auf Golgatha, da ist alles ein für allemal bestätigt und beschlossen. Hab Dank dafür. Amen. Wir setzen uns und singen jetzt dieses wunderschöne Lied von Eleonore, Fürstin von Reuß. Stammt aus dem Königshaus Wernigerode. Eine reiche Frau, die alle Güter der Welt hatte. Und sie singt dann dieses wunderbare Lied, das sie uns hinterlassen hat, das leider vielfach schon nicht mehr gesungen wird. Es ist im Kern alles, was auch ich nur sagen kann. Ich bin durch die Welt gegangen. Und die Welt ist groß und schön. Ja, sie ist groß und schön. Nutzen Sie es doch. Trinken Sie Ihr Glas Wein, rauchen Sie Ihre Zigarre, essen Sie die Torte. Freuen Sie sich. Wer die Schöpfung madig macht, macht Gott mickrig. Und je mehr sie sich freuen an der Schöpfung, umso wichtiger ist doch der Satz, ich bin durch die Welt gegangen, die Welt ist schön und groß. Und doch zieht mein Verlangen mich weit von der Erde los. Wer die Erde madig und mickrig macht, macht Gott ganz klein. Die Größe Gottes liegt ja darin, dass in dem herrlichen Leben es noch was Schöneres gibt. Und das wollen wir mit großer Freude und Dankbarkeit singen.